ARD. Das Wissen.
März 2024.
Can I have an alcohol-free beer?
Cerveza sin alcohol.
Ich bin mit Dr. Mario Scheib in einem Café in Barcelona zum Interview verabredet, als sein Handy klingelt.
Scheib? Also, ich kann es Ihnen im Moment in Deutschland nicht anbieten. Ich kann es Ihnen wahrscheinlich anbieten, kurzfristig auf Mallorca. Also das wird sich sicherlich machen lassen. Aber in Deutschland wüsste ich jetzt nicht wo. Aber wenn es ganz akut ist, dann gehen Sie einfach in die Akutpsychiatrie. Die müssen Sie auf jeden Fall nehmen. Und schauen, dass Sie da irgendwie mal ein bisschen aufgefangen werden und dass man das mit dem Ketamin dann irgendwann ein paar Tage später macht. Ja, klar. Gerne, tschüss.
War das ein Patient, oder?
Ja, der war mal bei uns in Berlin und der ist jetzt suizidal.
Ein ehemaliger Patient von Scheib in großer Not. Der Patient glaubt, Ketamin könnte ihm helfen. Das hat es schon einmal getan. Scheib bietet ihm an, kurzfristig nach Mallorca zu kommen, aber das kann sich der Patient nicht leisten. Und in seiner Nähe gibt es nicht genügend Ärzte, die Ketamin verordnen. Genau um das zu ändern, ist Mario Scheib in Barcelona. Zusammen mit der Ketaminklinik Clinica Synaptica in Barcelona organisiert er eine Weiterbildung für interessierte Ärzte aus der ganzen Welt.
Er ist der Pate der Ketamintherapie in Europa.
Am ersten Tag der Konferenz stellt Oscar Paris, ein katalanischer Arzt mit Topfschnitt und Ohrring, Mario Scheib vor. Das Team vor Ort hat Großes vor.
Unsere Ausbildung hat mehrere Ziele. Das erste ist natürlich, psychedelische Therapie bzw. ketamingestützte Therapie in Europa weiter voranzutreiben.
5 Tage lang werden hier Wissenschaftler, Ärzte und Unternehmer zum Thema Ketamintherapie diskutieren. Und mehr noch.
Das andere Ziel wäre, ein Netzwerk in Europa zu schaffen, um in den nächsten Jahren eine Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Hier soll der Grundstein gelegt werden für eine bessere Versorgung mit ketamingestützter Psychotherapie weltweit. Die Teilnehmenden lernen in den nächsten Tagen aber nicht nur die Theorie. Sie werden Ketamin auch ausprobieren. Viele von ihnen sind hochmotiviert.
Was wir hier lernen, nehmen wir nach Hause mit zu unseren Kollegen. Wir sind der Grundstein. Auch wenn ich jetzt gerade zu dir schaue, mich vor dir verneige und vor euch allen, die ihr das seit Jahren machen, das werden wir sein in 10 Jahren. Auch wir werden dann Pioniere gewesen sein.
Sie wagen sich an einen Ansatz in der Psychotherapie, der nicht nur neu, sondern auch riskant ist. Fällt hier in Barcelona der Startschuss für eine psychiatrische oder vielmehr psychedelische Revolution? Ist das die Zukunft der Psychotherapie?
And you are the avatars, you are the beginnings.
Ihr seid die Verkörperung, ihr seid der Anfang von all dem. Ich bin Teil dieser Ausbreitung des Guten. Für eine Welt, die jedes bisschen Gutes braucht, das wir haben können.
Das ist Dr. Ketamin, eine 4-teilige Story von Pola Berlin für Das Wissen. Ich bin Yannick Hannebohn, Folge 2, Der Rausch.
Hallo. It's a pleasure and a honor to introduce you to Dr. Mario Scheib. He's a German
psychosomatic specialist. Yeah. Thank you. I think you can hear me, yeah? Okay.
Könnt ihr mich gut hören? Ja? Gut. Also, das ist eine große Ehre für mich. Das ist das erste Mal, dass ich das auf Englisch mache. Entschuldigt also mein Englisch.
Montagmorgen, der erste Vortrag. Mario Scheib erzählt von Fällen aus seinen Kliniken. Er spricht über Ketamin, vor allem aus seiner Zeit als Notfallmediziner. Das Video, das er zeigt, kennen wir schon aus Folge 1. eine Patientin mit schwerer Depression, die sich verblüffend schnell erholt. Für Scheib ein Beweis, dass Ketamin wirkt.
Meine Freunde sagen mir jetzt, du siehst komplett anders aus. Und natürlich fühle ich das auch. Ich habe keine Nebenwirkungen mehr. Ich weiß auch nicht. Magie?
Also es ist definitiv keine Magie. Die Patientin hat... Sorry. Okay. That is definitely no magic. No, maybe it's sometimes a shift to the Spanish also. Yeah.
Keine Magie also. Mario Scheib gibt sich pragmatisch. Als Arzt, der sich auf die klinische Anweisung von Ketamin konzentriert, nicht auf große Theorien. Seine Anekdoten charmant, aber mit Distanz, als wolle er weniger berühren als beweisen. Seine Methode funktioniert, genau das will er zeigen. Dann ist Phil Wolfson an der Reihe und schlägt eine völlig andere Tonlage an. Visionär, spirituell, fast wie ein Prediger.
Welcome to the expansion of consciousness.
Willkommen zur Erweiterung des Bewusstseins, in der wir uns in eine neue Art des Seins einhüllen, mit einem Gefühl für die Heiligkeit, für Bewusstseinsarbeit, um gemeinsam Bürger der Welt zu werden.
Wolfson, 80 Jahre alt, silberlockiges Haarbart, ein aufgeknöpftes Kurzarmhemd, eine hölzerne Kette um den Hals. Er und Mario Scheib begegnen sich hier in Barcelona zum ersten Mal. Zwei Männer, zwei Ansätze und eine Substanz, die sie verbindet.
Welcome, welcome.
Willkommen. Sie sind wohl Dr. Scheib.
I assume you're Dr. Scheib.
Ja, das stimmt. Setzen Sie sich. Ich beiße nicht.
Ihre Therapieansätze unterscheiden sich auch in der Anwendung. Kein unwesentliches Detail. Wolfson spritzt das Ketamin direkt in den Muskel, intramuskulär abgekürzt IM. Scheib wählt die Infusion, intravenös IV.
I don't see any reason to do intravenous.
Für mich gibt es keinen Grund, es intravenös zu spritzen. Es gibt keine Möglichkeit, sich mit einem Zugang frei zu bewegen. Ich weiß, dass die Vorteile umstritten sind.
Ein Grund für die intravenöse Gabe ist die bessere Kontrolle der Dosis. Der Rausch setzt sanfter ein, die Infusion kann jederzeit gestoppt werden. Falls nötig sogar, bevor das gesamte Ketamin im Körper ist. Intramuskulär wirkt anders, da gelangt die volle Dosis sofort ins System, also kein langsames Eintropfen, sondern ein direkter Einschlag. Die Wirkung setzt innerhalb einer Minute ein. In der Unfallmedizin wird diese Methode genutzt, wenn es schnell gehen muss und keine Vene zugänglich ist. Der Unterschied zeigt sich auch in der Dauer. Intramuskulär hält das Ketamin länger im Blut, etwa 1 bis 2 Stunden. Intravenös sind es meist nur 30 bis 45 Minuten. Phil Wolfson schätzt die verlängerte Wirkung. Seine Patienten, sagt er, sollen so länger reisen. Ich will sehen, wie das in der Praxis aussieht.
Ich bin für den Moment im Frieden mit meinem Selbst, mit dem Universum.
I'm safe, I'm at peace.
Ich bin sicher. Ich bin im Frieden.
Am zweiten Tag der Fortbildung begleite ich eine von ihm angeleitete Selbsterfahrung. Ich sitze in einem Apartment in einem der typisch quadratischen Häuserblocks von L'Eixample in Barcelona. Ein hellhöriger Altbau. Ich versuche, jedes Geräusch zu vermeiden.
Ich fülle mich mit Entspannung, mit einem Gefühl des Ausatmens, all die Wege, auf denen du mit dir selbst ringst, loslassend, jeden Kampf aufgebend.
Vor mir auf dem Schreibtisch liegt eine leere Glasampulle. Darauf steht Ketolar 50 Milliliter. Das Ketamin, das darin war, befindet sich bereits in Ampullen im Nebenraum. Bereit für die Injektion in die Muskeln der gut Dutzend internationaler Ärzte.
Und bleibe einen Moment in der Leere, frei von Kampf. Kein Festhalten, kein Loslassen. Einfach nur atmen für ein paar Minuten.
Die Teilnehmer sitzen und liegen auf Matratzen und Kissen. Die Fenster sind mit Vorhängen abgedunkelt, die Straßengeräusche gedämpft. Alles ist vorbereitet.
Enjoy breath.
Genieße den Atem.
Mit Wolfson habe ich vereinbart, dass ich dabei sein und aufnehmen darf, solange ich die Zeremonie nicht störe. Die Zeremonie, sagt Wolfson, sei heilig.
Und dann?
And opening your eyes, coming back.
Öffne die Augen, kehre zurück.
I did forget one thing.
Eine Sache habe ich vergessen.
Everybody went to the bathroom.
War jeder schon auf der Toilette? Weil ihr müsst irgendwann. Und es ist schwer, wenn man high ist.
Because it's hard to go when you're stoned.
Die Unterschiede zwischen Scheib und Wolfson könnten kaum größer sein. Und das wissen sie auch selbst.
Wenn Sie sich das Bild seines Behandlungsraums ansehen und das, was wir als Behandlungsraum haben, dann ist das einfach eine völlig andere Herangehensweise an Menschen.
Das sagt Dr. Wolfson über Dr. Scheib. Und Dr. Scheib sagt über Dr. Wolfson:
Sorry, wir sind kein Retreat, ja, wir sind im Krankenhaus.
Dr. Mario Scheib kommt aus der Notfallmedizin. Ein Psychotherapeut mit unternehmerischem Blick. Kliniken in Spanien und in Deutschland. Ketamin ist für ihn ein Werkzeug, wirksam und steuerbar. Dr. Phil Wolfson dagegen ist eine wandelnde Chronik der psychedelischen Therapie. Psychiater aus Kalifornien, Althippie, Buddhist. Er sieht Ketamin nicht nur als Medizin, sondern als Türöffner zu anderen Bewusstseinszuständen, zu etwas Größerem.
Where do you feel most comfortable?
Where do you want me?
In der Mittagspause nutze ich eine Gelegenheit. Ich frage Phil Wolfson, wie er zur Ketamintherapie gekommen ist.
In 1990, some friends of mine.
1990 kamen Freunde von mir an Ketamin. Wir waren in ihrem Haus im Wald, irgendwo in Nordkalifornien. Sie gaben mir eine Ketamininjektion. Die Dosis kann ich nicht sagen, aber es war viel. Dann geschah etwas Außergewöhnliches. Ich löste mich auf, wurde zu reiner Energie. Ich fand mich selbst oder etwas, das sich so anfühlte. Bis heute sehe ich die Bilder davon, in Farbe.
Sein erster Trip brachte ihn an die Grenze seiner Existenz. Tagelang musste er sich übergeben, wegen zu hoher Dosis. Ich wusste nicht, ob ich gestorben war, sagt er, aber es hat mir keine Angst gemacht.
Es war auch nach dem Tod meines Sohnes. Mein Erleben war also zutiefst persönlich, geprägt von Verlust, Trauer und der langen Krankheit eines Kindes. Er war von seinem 12. bis fast 17. Lebensjahr krank. Der Gedanke an den Tod war mir also nicht fremd, der Verlust nicht neu.
Im Schmerz wurde Ketamin für ihn ein Werkzeug, mit dem er Abstand gewinnen konnte.
Meine erste LSD-Erfahrung hatte ich 1964. Dann kam Marihuana, gefolgt von weiteren psychedelischen Erlebnissen.
Auch wenn Wolfson bereits seit den 60ern mit verschiedenen Substanzen experimentierte, blieb Ketamin anders. Es löste sein Ego, eine Praxis, die Wolfson bereits aus dem Buddhismus kannte.
Ich fühlte, dass es anders war.
Und extrem powerful.
Extrem kraftvoll.
Das alles fand nicht im luftleeren Raum statt. Während Wolfson seine ersten psychedelischen Selbsterfahrungen machte, begannen Forscher an Universitäten wie Harvard intensiv zu untersuchen, ob LSD und Psilocybin in der Psychotherapie wirksam sein könnten. Einer von ihnen, Timothy Leary, war so begeistert von Psilocybin, der psychoaktiven Substanz in Magic Mushrooms, dass er öffentlich eine psychedelische Revolution forderte. In den folgenden Jahren wurde Leary zu einer Leitfigur der Counterculture. Hippies, Anti-Vietnam-Krieg-Proteste, freie Liebe, Woodstock, Kommunen. Psychedelika spielen in dieser Bewegung eine zentrale Rolle. Bald standen sie nicht mehr nur für Therapie und Bewusstseinserweiterung, sondern auch für hedonistischen Konsum und gesellschaftliche Rebellion. Ein Gesetz, der Controlled Substances Act von 1970, verbot LSD und Psilocybin in der Nutzung und in der Verschreibung. Damit endete die Forschung und die therapeutische Arbeit mit ihnen. Nicht aber für Phil Wolfson.
We did very wonderful clinical work with couples.
Wir haben außergewöhnliche Arbeit geleistet mit Paaren bei Depressionen. Vor allem mit MDMA, aber auch mit Pilzen und anderen Substanzen.
MDMA, auch bekannt als Ecstasy, war in den USA bis 1985 legal. Psilocybin, der Wirkstoff in Magic Mushrooms, nicht.
Wir mussten vorsichtig sein, weil der Krieg gegen Drogen intensiver wurde. Wir wurden an den Rand gedrängt, anders wahrgenommen als Akademiker.
Mit wir meint Wolfson ein loses Kollektiv von Therapeuten und Psychiatern, die er als Avantgarde der Psychotherapie bezeichnet.
Wir waren eine beeindruckende und einflussreiche Gruppe. Rick Doblin von MAPS war Teil davon. Es war eine Zeit voller Freude, Offenheit und Freiheit.
MAPS, die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, gibt es seit 1986. Eine gemeinnützige Organisation, die Forschung finanziert, Studien ermöglicht, politisch Druck macht. Ihr Gründer und Präsident ist Rick Doblin, ein Name, der in der psychedelischen Forschung immer wieder fällt. Eine Aussage von Doblin ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und nicht nur mir. Er wiederholt sie in mehreren Interviews.
Worüber wir sprechen, ist eine Welt mit netto null Trauma bis 2070.
Netto null Trauma. Eine Welt also, in der psychisches Leid Geschichte ist. In der Menschen, die heute unter posttraumatischem Belastungssyndrom, Depressionen oder Angststörungen leiden, sich mit wenigen Behandlungen befreien können. In der Psychedelika nicht mehr als gefährliche Drogen gelten, sondern als Schlüssel zur Heilung. Es klingt wie Science Fiction, aber Rick Doblin glaubt, es ist die Zukunft. Kann das wirklich sein? In einer Zeit, in der Klimakatastrophen eskalieren, Kriege sich ausbreiten, sich traumatisierende Erfahrungen überschlagen, kann Ketamin zusammen mit MDMA, LSD und Psilocybin all das ausgleichen, was die Menschheit aus dem Gleichgewicht bringt? Ist es Hybris oder ist es eine Revolution? Eine Gruppe von Wissenschaftlern und ehemaligen Hippies, die einst am Rand der Gesellschaft standen, hat mit diesen Substanzen phänomenalen Erfolg. Was jahrzehntelang verboten war, kehrt zurück. Nicht als Rauschmittel, sondern als Hoffnung. Kliniken experimentieren, Ärzte lassen sich ausbilden, Patienten berichten von radikalen Verbesserungen. Psychedelika sind zurück im wissenschaftlichen Diskurs. Die Psychedelic Renaissance ist im vollen Gange und große Teile davon gehen zurück auf Mr. Net Zero Trauma selbst, Rick Doblin. Wir sprechen über Zoom. Rick Doblin sitzt in einem gemütlichen Sessel in seinem Zuhause in Boston. Vor ihm Stapel aus Papier.
Wir sprechen mit Ihnen ja vor allem, weil Sie bekannt sind für diese Idee einer traumafreien Welt. Darüber müssen wir reden.
Okay,
aber das ist falsch.
Tatsächlich.
Worüber wir sprechen, ist eine Welt mit netto null Trauma bis 2070, okay? Meine persönliche Vision lässt sich wohl am besten mit der Idee eines weltweiten netto null Traumas bis 2070 erklären.
Doblin weiß, dass sich Trauma nie ganz verhindern lässt. Aber mit den richtigen Ansätzen, und für ihn sind das Psychedelika in der Psychotherapie, könnte es schneller und effektiver geheilt werden. Mehr noch, es könnte verhindern, dass es sich von Generation zu Generation weiterträgt. Eine provokante These, aber eine, die Aufmerksamkeit schafft.
Ich kann es an dieser Stelle vielleicht einfach mal zurückspiegeln. Als wir angefangen haben, dazu zu recherchieren, haben alle gesagt, Rick Doblin ist verrückt.
Er lacht, aber die Frage bleibt hängen. Jahrzehntelang galt er als Außenseiter, als Träumer, der an Substanzen festhält, die einst als gesellschaftliche Bedrohung galten. Und nun, Jahrzehnte später, sprechen Forschungsergebnisse für ihn. Aber nicht alle. Kritiker werfen ihm vor, dass er die Wissenschaft überverkauft, dass seine Organisation MAPS ihre eigenen Studien nicht kritisch genug überprüfe. Im August 2024 dann lehnt die FDA, die Food and Drug Administration in den USA, eine Zulassung von MDMA für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen vorerst ab. Jetzt gerät die gesamte Psychedelic Community unter Druck. Waren die Erwartungen zu hoch? Während in Deutschland Ketamin zunehmend in den klinischen Mainstream integriert wird, mit lang angelegten Studien und wissenschaftlicher Gründlichkeit, wirkt Dobbins These wie eine Provokation. Eine, die die eigene Strategie sogar sabotiert.
Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie fühlt es sich eigentlich für Sie an, jetzt wo Sie diese Idee in die Welt gesetzt haben und ja auch ständig darüber reden müssen?
Well, I'm glad I have. You could say,
Nun, ich bin froh, dass ich es getan habe. Man könnte sagen, Träumer sind verrückt und ich bin froh, zu den verrückten Träumern gezählt zu werden. Aber der Punkt ist, ob es erreicht wird oder nicht, spielt keine große Rolle. Wichtig ist, wofür man sich einsetzt.
Dobbin will die mentale Gesundheit weltweit verbessern. Ob das bis 2070 klappt, ist nebensächlich. Für ihn ist ganz klassisch, jeder Schritt vorwärts ein Gewinn.
I guess maybe I'm not crazy.
Vielleicht bin ich doch nicht so verrückt.
Da bin ich, glaube ich, der Falsche, um das zu beurteilen.
Good point.
Guter Punkt.
Wir werden wieder ernst. Denn nach Jahren des Hypes steht die psychedelische Forschung nun vor einer nüchternen Realität. Der Widerstand ist größer als gedacht. Die Zulassungsbehörden sind skeptisch. Die Wissenschaft ist komplexer, als es die euphorischen Prognosen vermuten ließen. Und die Datenlage einfach noch nicht ausreichend. Es fehlen qualitative, hochwertige Studien. Auch deswegen spielt Ketamin in Rick Dobbins Vision eine zentrale Rolle. Vor allem, weil es im Gegensatz zu anderen Psychedelika bereits legal verfügbar ist, wenn auch nur off-label. Das heißt, Ärzte dürfen es anwenden, tragen aber die Risiken und die Patienten tragen selbst die Kosten, weil es noch keine Zulassung für die Anwendung in der Psychotherapie gibt. Dobbins Faszination für die Substanz reicht bis in die frühen 1990er Jahre zurück, als in Russland die erste klinische Forschung dazu begann.
Die einzige gesetzlich genehmigte Forschung mit Psychedelika an Patienten in den 1990er Jahren fand in St. Petersburg in Russland statt. Sie wurde von Dr. Evgeny Krupinski durchgeführt. Er arbeitete mit ketaminassistierter Therapie zur Behandlung von Alkoholismus und Heroinabhängigkeit.
In Russland wurde Ketamin 1998 als abhängig machende Substanz eingestuft und verboten. Das Ende von Krupinskis Forschung. MAPS, die Organisation von Dobbin, brachte Krupinski daraufhin mit einem Stipendium in die USA. Hier forschte er an der Yale-Universität mit dem Psychiater John Crystal weiter.
Die Arbeit, für die ich am bekanntesten bin, ist die Entdeckung der schnellen antidepressiven Wirkung von Ketamin.
Das ist John Crystal in einem Interview auf YouTube. Crystal hatte in den 1990ern, als Teil seiner Forschung zu Schizophrenie, durch Zufall entdeckt, dass Ketamin eine unmittelbar antidepressive Wirkung entfalten kann.
Und dann 24 Stunden nach der ersten Dosis ging es einigen depressiven Patienten, die Teil unserer Studie waren, deutlich besser. In manchen Fällen sogar wieder richtig gut. Das hat uns total schockiert.
Herkömmliche Antidepressiva brauchen Wochen, um zu wirken, falls sie überhaupt anschlagen. Ketamin hingegen wirkte fast sofort. Crystal begann, eine neue Hypothese zur Entstehung von Depressionen zu formulieren. Jahrzehntelang hatte man an den Serotoninmangel geglaubt. Doch schon in den 1980er Jahren geriet diese Annahme ins Wanken. Crystals Forschung zu Ketamin deutete eher in eine andere Richtung. Nicht Serotonin, sondern Glutamat schien der Schlüssel zu sein. Ein Neurotransmitter, essentiell für Lernen und neuronale Anpassungsfähigkeit. In der ersten Folge habe ich ein Bild beschrieben. Euer Gehirn ist ein dichter Wald voller Wege und Abzweigungen und bei Depressionen sind viele dieser Pfade blockiert. Glutamat könnt ihr euch als eine Art Waldarbeiter vorstellen, die alles freiräumen und Wege anlegen.
Ketamin ermöglicht es dem Gehirn also, neue Verbindungen zu knüpfen, zumindest nach den Daten, die wir bisher haben.
Heute geht man davon aus, dass Ketamin über die Blockade von NMDA-Rezeptoren mehr Glutamat freisetzt, also mehr Waldarbeiter losschickt. Dadurch steigt die Neuroplastizität. Das Gehirn wird flexibler, neue Verknüpfungen lassen sich leichter bilden. Ein potenzieller Wendepunkt in der Behandlung von Depressionen.
You know, we know that there is what's called neuroplasticity.
Wir wissen, dass es das gibt, was man Neuroplastizität nennt. Nach der Einnahme dieser Substanzen bleibt das Gehirn für eine gewisse Zeit in einem Zustand, in dem Integrationsarbeit tiefgreifender möglich ist, in dem sich die Verarbeitung bestimmter Erinnerungen tatsächlich neu verknüpfen kann. Ich denke, wir befinden uns an einem Punkt, an dem wir erkennen, dass es beides ist.
Für Doblin bleibt Ketamin nur ein Teil des Puzzles. Ohne Psychotherapie, betont er immer wieder, sei der Einsatz von Psychedelika nicht ethisch vertretbar.
Ich halte es für unethisch, jemandem Ketamin ohne begleitende Therapie zu verabreichen, nur wegen der pharmakologischen Wirkung.
Und Rick Doblin hat noch einen ethischen Standard für den Einsatz von Ketamintherapie.
So I think one of the ethical questions is self-experience.
Eine der ethischen Fragen ist die der Selbsterfahrung. Wirst du es selbst erleben, um besser zu verstehen, was deine Patienten durchmachen?
Er findet, wer mit Ketamin therapiert, sollte auch Ketamin ausprobiert haben.
Du würdest ja auch niemanden darum bitten, dir das Fliegen beizubringen, der selbst noch nie ein Flugzeug geflogen hat.
Ist das so? Eine abwegige Idee, wenn man Ketamin wie jedes andere Medikament begreift. Schließlich probieren Ärzte ja auch nicht eine Chemotherapie selbst aus, bevor sie sie anordnen, nehmen kein Ritalin, bevor sie es verschreiben. Aber bei Ketamin, so könnte man argumentieren, geht es um mehr als nur die pharmakologische Wirkung. Es geht um eine Erfahrung, wohl so einzigartig, dass von Scheib bis Doblin sich alle unsere Gesprächspartner einig sind, dass man sie einmal gemacht haben muss, bevor man sie in der Psychotherapie einsetzt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Ketamin das Bewusstsein des Patienten verändert. Und deswegen sitze ich an Tag 3 der Weiterbildung in Barcelona wieder in einem Raum, in dem gleich eine Selbsterfahrung stattfindet. Dieses Mal ist es weniger Spiritual Journey und mehr Klinik. Es ist eine Session von Mario Scheib. Auf die 5 Räume der Klinika Synaptica haben sich je 1 bis 4 Ärzte verteilt. Die Klinik wirkt im Vergleich zu gestern funktional und steril. Weiße Wände, ein paar Pflanzen, das Licht gedämpft durch schwarze Stoffrollos. In der Mitte des Raumes ein Infusionsständer mit mehreren Ampullen. Die Dosis können sich die Ärzte mit einem kleinen Hebel am Schlauch selbst regulieren. Die Assistentin Martha holt das Ketamin aus einem Schrank und verteilt die Ampullen auf die Räume. Eine Frau sitzt neben mir, die Haare nach hinten gebunden. Es unterstreicht ihre markanten Wangenknochen.
Wie ist dein Name?
Evelyn.
Ah. Evelyn hat sich mir als Gynäkologin aus Frankfurt vorgestellt. Ruhig, erfahren, zugewandt. Bald möchte sie eine eigene Ketaminpraxis eröffnen und überlegt laut, was ihr dabei wichtig ist. Zeit für die Patienten.
Ja, also ist schon klar. Ich möchte nicht von einem Gyn-Speed-Dating ins Psycho-Speed-Dating gehen, sondern halt schon gucken, dass ich es ein bisschen anders mache, sodass es mir besser gefällt, meinen PatientInnen besser gefällt.
Den Zugang hat sie sich selbst und den anderen gelegt, weil es keinen festen Tripsitter gibt, also keinen Aufpasser. Scheib muss zwischen den Zimmern hin und her springen. Zugänge hat Evelyn in ihrem Berufsleben schon zahlreiche gelegt. Ketamin nimmt sie jetzt zum ersten Mal. Die Hebel werden geöffnet. Ich beobachte, wie die Lösung langsam in die Schläuche tropft. Die anderen richten ihre Augenmasken, warten. Sekunden vergehen, dann Minuten, viele davon. Aber noch immer sind die Ärzte merkwürdig unruhig. Finden nicht die richtige Position. Johann, der junge Arzt mir gegenüber, schiebt seine Schlafmaske hoch.
Ich bin jetzt fast durch, noch gar nichts gespürt.
Mario Scheib wird hektisch. Er kontrolliert die Infusion.
Nee, das hier hat überhaupt keine Antibiotika reingemacht.
Aber wer hat es denn aufgedreht?
Ein Moment der Stille. Dann bricht Gelächter aus. Die Anspannung fällt ab.
Und? Wir sind die Placebo-Kontrollgruppe.
Ja, ja.
Die Situation ist absurd, auch für mich.
Aber habt ihr was gespürt?
Nee.
Ist das real gerade?
Ich hab mich entspannt mit der Musik, ja. Das schon.
Dann ein zweiter Anlauf. Dieses Mal ist das Ketamin da. Die Infusion beginnt erneut, die Musik setzt ein. Im Raum wird es sonst still. Ich beobachte, wie die Körper der anderen langsam in die Sessel sinken, wie sie eintauchen in etwas, das ich nicht sehe. Ihre Atmung wird tiefer, ein gelegentlicher Seufzer, ein leises Lächeln. Es ist, als säße ich in einem Schlafraum. Aber die Träume um mich herum sind tiefer, intensiver. Eine Stille breitet sich aus, nicht etwa bedrückend, sondern wie eine Decke, unter die alle gleiten. 30 Minuten später sind alle wieder da, im Raum, und beginnen gemeinsam nachzubereiten.
And then I had some motherly feelings for you.
Und dann hatte ich so etwas wie mütterliche Gefühle für dich.
I'm happy that he's happy.
Ich bin einfach froh, dass er glücklich ist.
Sagt Evelyn zu dem jungen Arzt. Und zu mir?
Schließlich dachte ich an dich.
He should get more love.
Er sollte mehr Liebe bekommen.
Yes. Yes. Wow.
Sie schaut mich an. Ihr Blick warm, fast fürsorglich. In diesem Moment spüre ich, wie sehr ich Teil dieser Gruppe geworden bin. Etwas an dieser Erfahrung hat sie berührt. Und mich berührt es jetzt auch. Durch die Begleitung der Selbstversuche komme ich mit immer mehr Ärzten ins Gespräch. Viele von ihnen finden es spannend, dass ich mich so sehr für das Thema interessiere.
Ist der Wunsch, dass ich das Gleiche empfinde wie das, was die gesehen und empfunden haben, ist so hoch. Und so wirst du es noch probieren. Wann wirst du es probieren?
Der nächste Morgen. Nachbereitung der Erfahrungen im Seminarraum. Johann erzählt von dem Placebo-Trip, der Moment, als sie dachten, sie hätten Ketamin bekommen, obwohl es nur Kochsalzlösung war.
Und wir hatten diesen Placebo-Effekt. Für 20 Minuten waren wir unsicher. Funktioniert es oder eben nicht? Dann wurden die Augenbinden abgenommen und wir sahen uns an und fragten, merkt ihr was? Und am Ende waren wir uns einig, dass es uns geholfen hat. Eine gemeinsame Erfahrung, ein Gefühl der Verbundenheit, weil wir dasselbe erlebt haben. Und dann kam die zweite Dosis und sie war anders.
Die Stimmung ist gelöst. Fast als wäre es ein Spiel gewesen. Eine gemeinsame Erfahrung, die zusammenschweißt. Doch eine Teilnehmerin lacht nicht.
For me, hearing about all these little mistakes, it doesn't make me laugh.
Für mich sind diese kleinen Fehler nichts, worüber ich lachen kann. Ich finde, wir sollten das ernster nehmen. Vor allem, weil wir genau beobachtet werden. Extrem genau. Was wir tun, ist eine Off-Label-Therapie, deshalb müssen wir alles absolut korrekt machen.
Sie hält kurz inne und blickt in die Runde.
Wir sind hier unter Kollegen, innerhalb einer Gemeinschaft. Der direkte Druck mag hier nicht so spürbar sein, aber wir wissen nicht, was draußen passieren wird. Das wirft ein schlechtes Licht auf unseren Beruf, denn das hier ist kein Spiel. Es geht nicht um Spaß. Wir tun das, um zu lernen, wie wir diese Behandlung sicher und verantwortungsvoll für unsere Patienten anwenden können.
Es ist still im Seminarraum. Ihre Worte treffen einen wunden Punkt. Die falschen Spritzen, das fehlende Ketamin. In einer realen Therapie wäre das fahrlässig. Es geht in den Übungen nicht nur um das persönliche Erleben, sondern um eine Praxis, die sich erst noch als seriöse Therapieform beweisen muss. Dr. Scheib ergreift das Wort.
It was safe all the time, definitely.
Es war die ganze Zeit sicher, definitiv. In jedem Raum waren Fachleute anwesend. Ja, es war absolut sicher. Und Fehler gehören zum Lernprozess dazu.
Er verteidigt das Experiment, gibt aber auch zu, dass die Gruppengröße ein Problem war.
Die Alternative wäre gewesen, dass vielleicht nur 10% von euch die Möglichkeit zur Schulung bekommen. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten euch allen die Chance geben, eigene Erfahrungen zu machen. Und natürlich ist es in unserer Klinik ein 1-zu-1-Setting.
Kurz entsteht eine scharfe, aber ehrliche Auseinandersetzung. Was ist das gerade hier? Eine Simulation des Ernstfalls? Eine Ausbildung? Oder ein lockeres Ausprobieren unter Kollegen. Immer noch ist es ungewöhnlich ruhig im Raum. Evelyn versucht zu schlichten.
Deshalb bin ich zuversichtlich, dass ihr bei der nächsten Sitzung all das im Kopf haben werdet und das Setting entsprechend weiterentwickelt. Genau das ist es, was wir alle in der Medizin lernen. Wenn etwas passiert, sprechen wir darüber, ohne zu urteilen. Und wir suchen gemeinsam nach Wegen, es beim nächsten Mal besser zu machen.
Vielleicht war dieses missglückte Experiment auch ein Wake-up-Call. Im Raum kristallisiert sich eine neue Frage unter den Ärzten heraus. Wie setzt man Ketamin verantwortungsvoll ein? Vom Potenzial sind hier alle überzeugt. Zum Beispiel Jacek aus Zwickau, ein Arzt mit eigener Praxis, bei dem ich merke, wie der Traum, Patienten mit Ketamin zu behandeln, von Tag zu Tag wächst.
Das muss man den Leuten irgendwie zur Verfügung stellen. Ist gut.
Eine andere Teilnehmerin hebt hervor, dass Ketamin vor allem kontrollierbar sei.
Da verstehe ich gut, dass immer gesagt wird, so ja, das kann man gut einsetzen für therapeutische Zwecke, weil es hat anfangs ein Ende und man muss jetzt nicht 16 Stunden lang mit der Person da die an der Hand halten, weil die dann irgendwie auf sonst was
völlig in der Ecke liegt.
Ja, ja.
Ketamin als effizientes Rauschmittel. Neben den Psychedelika, die spirituell überhöht werden und die für die Therapie verboten sind, ist Ketamin einfach die pragmatische Substanz aus der Apotheke. Fast schon langweilig, verglichen mit den anderen Stoffen. Alles, was man noch benötigt, ist eine Diagnose.
It's all off-label treatment. So every patient I give a medication needs a disease, an illness.
Es ist alles Off-Label-Behandlung. Jeder Patient, dem ich ein Medikament gebe, braucht also eine Erkrankung. Wenn Sie also eine Diagnose innerhalb der Familie stellen, zum Beispiel für Depressionen oder Angststörung, dann können Sie Ketamin geben als Off-Label-Behandlung. Es ist eine Behandlung. Aber wenn Sie keine Diagnose haben, dann ist das problematisch, denn Sie dürfen keine Medikamente verschreiben, ohne eine Diagnose zu haben.
Die Diagnose muss also anerkannt sein wie eine Diagnose der FDA.
You can find a diagnosis for everybody.
Man kann für jeden eine Diagnose finden. Dann ist es eine ganz, ganz leichte Depression.
Eine Diagnose findet sich, so einfach ist das. Ärzte können also jetzt schon das Potenzial von Ketamin voll ausfahren.
Ich hatte eine Long-Covid-Patientin, die sich einfach nicht bewegen konnte, war wie im Rollstuhl.
Ein Arzt aus der Placebo-Gruppe erzählt mir von einer Frau, die er gemeinsam mit einem befreundeten Psychotherapeuten behandelt hat.
Ja. 5-fach Ketamin, läuft sie durch den Wald mit ihrem Hund wieder. Das ist so krass.
Hä?
So Wahnsinn.
Wirklich? Ja. Und das klingt so abgedreht alles.
Was wirklich abgedreht ist.
Es klingt wie ein Wunder. Fast zu gut, um wahr zu sein. Ein Medikament, das dem Arzt Spaß macht und Patienten heilt. Oder ist das eine gefährliche Mischung? Denn genau das passiert. Ärzte entdecken, dass sie mit Ketamin Dinge erreichen können, die ihnen sonst nicht gelingen. Wohin führt das? Ein paar Stunden später sitzen Mario Scheib und ich in einem Café. Er spricht über die Versuchung, sich von solchen Erfolgserlebnissen mitreißen zu lassen.
Das hat aber auf der anderen Seite auch wieder
gewisse Risiken, weil, und das gilt besonders für Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht so erfahren sind, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit sich selbst auseinandergesetzt haben, dass die so das Gefühl kriegen, ich bin wie Gott. Ja, also ich nehme das Leid von den Schultern dieser Menschen und das geht ganz schnell. Ich bin sozusagen fast allmächtig.
Shai, das wird mir jetzt erst klar, bewegt sich in einem Grenzbereich, den nur wenige betreten. An der Schnittstelle zwischen konventioneller Therapie und psychedelischer Innovation. Anders als Pioniere wie Phil Wolfson oder Rick Doblin, die einen fast spirituellen Zugang zu Psychedelika pflegen, wirkt er wie ein pragmatischer Macher. Vor rund 10 Jahren erkannte er die Chance, zwei traditionell getrennte Disziplinen zu verbinden und setzte alles auf eine Karte.
Anästhesisten haben keine Angst vor Ketamin, aber die wollen üblicherweise nicht reden. Deshalb sind die Anästhesisten geworden. Psychiater haben Angst vor Narkosemitteln. Und deshalb trauen die sich an das Ketamin nicht ran. Und die meisten Psychiater haben auch Angst davor, eine Vene zu punktieren und eine Infusion anzulegen. Ja? Und es sind einfach zwei verschiedene Welten. Nun komme ich aus beiden Welten. Und deshalb hat es bei mir gut funktioniert.
Ob es wirklich nur das Fehlen von Angst ist, das ihn von anderen unterscheidet?
Ketamin ist so eine unproblematische Droge mit einer so geringen Toxizität, zumindest bei der kurzzeitigen Anwendung, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Aber bei anderen, also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich hätte sehr viel mehr Probleme damit, Patienten mit einem SSRI zu behandeln, weil da weiß ich, da gibt es Nebenwirkungen, ein Teil dieser Nebenwirkungen ist irreversibel, ja.
SSRI, also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sind eine gängige Klasse von Antidepressiva. Mit dem irreversibel meint Scheib mögliche sexuelle Funktionsstörungen. Doch für ihn liegt das Problem tiefer.
Ich glaube, unsere Welt ist schnelllebiger geworden, aber die Psychotherapie, die hängt in Konzepten, die sind 100 Jahre alt. Ja? Und wer gibt heute noch bei Herzinsuffizienz Medikamente wie vor 100 Jahren? Ja? Es gibt ja einige Sachen, die waren auch vor 100 Jahren schon richtig. Ja? Und die wird auch heute noch für manche Menschen passen. Aber man muss flexibler sein in dem, was wir den Menschen anbieten können.
Scheib setzt sich für eine personalisierte, moderne Psychotherapie ein und er beschränkt sich dabei nicht nur auf Ketamin. In seinen Privatpraxen kombiniert er verschiedene Therapieansätze, multimodal nennt man das. Ein Konzept, das sich für ihn wirtschaftlich auszahlt, sagt er.
Das ist, ich habe schon Neider dabei, ja. Ich verdiene damit auch Geld, ja. Ich werde davon nicht reich, aber ich verdiene damit auch Geld.
Etwa 70% Auslastung hätten seine Praxen konstant, sagt er. Daneben hält er immer Plätze frei für akute Notfälle, zum Beispiel suizidgefährdete Patienten. Doch nicht jeder kann sich seine Behandlung leisten. Eine Ketamintherapie in seiner Klinik kostet rund 8.000 Euro. In seltenen Fällen übernimmt die Klinik die Kosten.
Wir können uns das leider nicht leisten, dass wir da einen großen Anteil nehmen. Ja? Also das sind vielleicht 5% oder sowas der Patienten. Okay.
Nach meinem Kaffeebesuch mit Mario Scheib treffe ich die anderen Teilnehmenden in einem Restaurant. Es ist Donnerstagabend. Morgen ist das Seminar zu Ende. Meine letzte Chance für eine Selbsterfahrung.
Du verhältst dich nicht wie ein Journalist, der mittendrin ist.
In mir arbeitet es. Ich habe Angst, einen leichtsinnigen Fehler zu machen und diesen Fehler später zu bezahlen. Trotzdem ist neben der Skepsis auch ein anderes Gefühl, eins, das durch die vielen Nachfragen und die Vorträge der Woche über genährt wurde. Neugier. Ich habe ehrlich gesagt eine Weile gebraucht, um meinen Entschluss zu rechtfertigen, auch vor mir. Es ist nicht so, dass man Ketamin nehmen muss, um als Journalist darüber berichten zu können. Es wäre auch meine Entscheidung gewesen, es nicht zu tun. Aber hier in Barcelona, umgeben von lauter Ärzten, eine Erfahrung zu machen, die ich so noch nie hatte, sah ich als Chance. Im besten Fall würde ich einen Ketamintrip besser beschreiben können, vielleicht sogar die neuroplastischen Effekte spüren, zu denen ich seit einem Jahr recherchierte. Und im schlechtesten Fall? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht.
Du sagst, du bist so, wie gesagt, du bist echt zum Schießen. Man hat dir gesagt, es geht. Und dann sagst du, ich weiß noch nicht, ob es geht.
Ich bin mit Evelyn auf dem Weg zum Behandlungsraum. Obwohl ich mich zu der Selbsterfahrung entschlossen habe, weiß ich nicht, ob es auch einen Platz für mich gibt.
Naja, es wurde nicht klar gesagt.
Ne? Ach so.
Es wurde gesagt,
wird schon gehen.
Wird schon gehen, was für mich kein klares Ja ist.
Ja, für mich auch nicht, aber es ist bestimmt so.
Ja. Und du sittest einfach?
Ja.
Ah, ja.
Evelyn und ich haben uns die ganze Woche über gut verstanden, seit ich bei ihrer eigenen Erfahrung mit dabei war. Jetzt tauschen wir die Rollen. Dass sie dabei sein wird, ihre besonnene Art, hat für mich am Ende den Unterschied gemacht. Meine Nervosität steigt. Wir steigen aus dem Fahrstuhl in die Ketaminklinik und Martha, die Assistentin, weist mich ein.
And where should I go?
Und wo muss ich hin?
Du machst eine IV. Wir rufen die Leute nacheinander auf, um alle Messungen durchzuführen. Wenn sie die nächste Person aufrufen, gehst du rein.
Ja, ja, ich warte einfach.
Der nächste, bitte.
Ich gehe in den Raum. Evelyn hat hier provisorisch ein Anamnesezimmer eingerichtet. Die Ärzte haben aus den Fehlern der Woche gelernt. Mario Scheib bespricht mit Evelyn, dass ich die Standarddosis, 0,5 Milligramm Ketamin pro Kilogramm Körpergewicht, bekomme.
Okay.
Dann gehe ich in eins der Zimmer, in dem wieder Sessel stehen, Decken und Schlafmasken bereit liegen. Ich setze mich. Evelyn legt mir den Zugang, fragt mich, ob sie etwas beachten müsse.
Wenn es für dich okay ist, wenn meine Hand so rausgeht, dass du sie hältst. Ist das okay für dich? Ja, ich glaube, es könnte nur sein, dass ich quasi mich so alleine fühle.
Und
ich brauche das, ja. Also ich habe tendenziell kein Problem mit Nähe, so. Also du kannst da eher nichts falsch machen. Und ich glaube, ich würde sie auch so wegstoßen, wenn, genau, wenn es mir zu viel wird. Danke.
Evelyn nickt, als hätte sie die Anweisung genau verstanden. Ich atme einmal und dann drehen sie den Schlauch auf. Die ersten Tropfen fallen. Es beginnt. In der nächsten Folge von Dr. Ketamin. Dr. Ketamin ist eine Produktion von Polar Berlin für Das Wissen. Skript und Produktion: Anna Scholz und ich, Yannick Hannebohn. Redaktion: Juliane Ziegler und Gabor Pahl. Zusätzliches Reporting von Charlotte Witz und Freya Siebert. Musik: Moritz Schuster. Regie und Schnitt: Jeff Emptman. Fact-Checking: Nora Burgert-Arp. Skriptberatung: Fabian Fedel. Mitarbeit: Elis Hulater. Besonderen Dank an Henriette Schröers und alle, die mit uns geredet haben. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab, in ein Thema in aller Tiefe. Von Donald Trumps zweiter Amtszeit über rätselhafte Ticks durch Social Media bis zum Psychoterror an einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.